Liebe Hörerinnen und Hörer, in der Bibel im Buch Jesaja ist folgende Einladung zu finden. Kommt, lasst uns auf den Berg des Herrn gehen, zum Haus des Gottes Jakobs, damit er uns seine Wege lehrt und wir auf seinen Pfaden gehen. Dieser Einladung möchte ich mich hier anschließen. Sie kennen sicher die spannenden, erstaunenden und tiefgehenden Berichte in der Bibel mit Bezug zu einem Berg. Also zum Beispiel den Bericht von der Arche Noah, die schließlich auf einem Berggipfel zur Ruhe kommt. Oder von den 10 Geboten, die Mose auf dem Berg Sinai von Gott erhielt. Und von Jesus, der ganz verschiedene Bergerfahrungen gemacht hat, auf die ich später noch eingehen werde. In meiner Kinder- und Jugendzeit lernte ich in der Sonntagsschule der christlichen Wissenschaft, wie man die Lehre der Bibel aus einer inspirierten Sicht verstehen und in sein tägliches Leben integrieren kann. Mary Baker Eddy, die Entdeckerin der christlichen Wissenschaft, fand mitten im 19. Jahrhundert heraus, dass die metaphysische Bedeutung der Botschaften der Bibel zu einem tiefer gehenden Verständnis von Gott führt. Sie sagt in ihrem Hauptwerk von 1875 mit dem Titel »Wissenschaft und Gesundheit mit Schlüssel zur Heiligen Schrift«, dass die Bibel ihr einziger Lehrer war, ihr einziges Lehrbuch, die einzige Autorität und dass die Bibel das Rezept für alles Heilen enthalte. Ich erinnere mich, wie ich während meines Studiums mich einmal so fühlte, als ob ich in einem tiefen, dunklen Tal gefangen sei. Ich war traurig, weil mir gerade vieles nicht gelang. Alles, was ich machte, fühlte sich dumpf und mühsam an. Eines Tages ging ich allein spazieren. Der Weg führte erst einmal weit hinab. Jeder Schritt fiel schwer. Ich zählte innerlich all das auf, was gerade nicht gut ging. Ich hatte in der Sonntagsschule der christlichen Wissenschaft auch gelernt, zu hinterfragen und zu erfahren, dass mich Gebet für Antworten öffnet, die bestätigen, dass Gott alles in allem ist, dass Gott seine Schöpfung liebt. Und dass das, was sich mir als dunkle Wolke vor der Sonne präsentiert, in Wirklichkeit die Sonne nie abschaffen kann. Und so entstand ein Gebet, das ich später aufschrieb. Vater, Mutter Gott, lass mich bitte deinen Weg mit dem Belag der Elastizität und dem Ziel der Entfaltung klar erkennen. Dein Wille geschieht, und ich gehe dankbar den Weg, der am besten dorthin führt. Hilf mir, ein Zeichen deiner Liebe, ja deines Lichts zu sein. Du lässt niemanden im Dunkeln stehen, weil deine Arme unendlich weit und alle Beteiligten in deinem Licht geborgen sind. Danke, dass du alles bist und damit alles gesagt ist. Als der Aufstieg zurück wieder anstand, wechselte auf einmal auch meine gedankliche Ausrichtung, so als ob der Weg, der aufwärts führte, mich auch aus meinen dunklen Gedanken hinausbrachte. In meinem Kopf fing ein Lied aus dem Liederbuch der christlichen Wissenschaft an zu singen. Die erste Strophe lautet: Vom Sinn zur Seele liegt der Pfad nun vor mir, aus Nebelschatten zu der Wahrheit klar. Mir dämmern aller Dinge Wirklichkeiten, mein Herz singt, der Weg ist offenbar. Wie kam es, dass mein Herz tatsächlich anfing zu singen, dass mir allmählich die Wirklichkeiten der Dinge dämmerten? Die Angelegenheiten waren doch noch gar nicht behoben. Dies geschah, weil ich wieder oben angekommen war, was meinen Spaziergang, aber viel wichtiger noch meine gedankliche Ausrichtung betraf. Das tat so gut. Diese helle Sichtweise hegte und pflegte ich in den nächsten Wochen, und es zeigte sich vielerlei Fortschritt, so wie es in der zweiten Strophe des eben genannten Liedes beschrieben wird. Ich fühle, alles atmet Freude, Ruhe. Die Lieblichkeit der Liebe tut sich kund. Was empfinden Sie dabei, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie auf einem Berggipfel stehen? Erst einmal Erleichterung, oben angekommen zu sein? Und bei dem Ausblick vielleicht Ehrfurcht, Freude, Glück, Zufriedenheit? Dafür lohnt sich jeder Aufstieg, nicht wahr? In dem Moment, wo man diesen eindrücklich schönen Anblick genießen darf, ist selbst der beschwerlichste Aufstieg nicht mehr relevant, ja nicht mehr präsent. Und am liebsten möchte man dort oben bleiben. Im 99. Psalm heißt es, dass wir Gott erhöhen und ihn auf seinem heiligen Berg anbeten sollen, denn, Zitat, der Herr, unser Gott, ist heilig. Was bedeutet es, Gott zu erhöhen? Bei meinem eben beschriebenen Spaziergang hatte ich erlebt, Gott im Fokus meiner Gedanken zu haben und nicht mehr die Sorgen. Und wenn ich dies auf seinem heiligen Berg geschehen lasse, dann heißt das, dass ich keinen dunklen, unsicheren Grund mehr unter meinen Füßen, unter meinem Fortschritt und meiner Entfaltung habe. Ich stelle mich durch Gebet auf Gottes heiligen Berg, um mir von der umfassenden Sicht meine begrenzte Sichtweise heilen zu lassen. Und was bedeutet es, dass Gott heilig ist? Nun, dass er der einzige Anbetungswürdige ist. Wenn ich mir eine Tasse Tee koche, schütte ich keinen Kaffee dazu. So lasse ich auch beim Gebet keine begrenzenden Gedanken zu. Ich konzentriere mich auf die reinen, geistigen Tatsachen des Seins, so unwahrscheinlich sie auch dem Menschenverstand vorkommen mögen. Manchmal dauert es gar nicht lange, bis mir die geistige Wirklichkeit verständlich wird, manchmal dauert es etwas länger. Aber noch nie ließ mich Gebet im Dunkeln stehen. Gebet, diese wunderbare Kommunikation mit Gott, hat mich immer zu hellen Gedanken, zu heller Freude geführt. Man kann sagen, immer auf den Berg des Herrn. So hat mich Gebet auch schon oft von körperlichen Schwierigkeiten erlöst. Zum Beispiel, als ich einmal bei einer Wanderung umknickte. Ich setzte mich an den Wegrand und bemerkte, dass die Stelle am Fuß immer dicker und schmerzhafter wurde. Es hätte sich nicht einmal eine Fliege darauf setzen dürfen. Ich musste plötzlich schmunzelnd an einen Comic mit Asterix und Obelix denken, wo es dem Dorfhäuptling ähnlich ergangen war und dies nur durch eine umständliche Reise zu einer Kur behoben werden konnte. Im Gegensatz dazu wusste ich, dass mir die göttlichen Gesetze augenblicklich zur Verfügung standen. Die geistigen Gesetzmäßigkeiten des Heilseins sind nicht auf irgendetwas oder auf einen speziellen Ort beschränkt, sondern jederzeit und überall verfügbar. Gestärkt konnte ich die Wanderung fortsetzen, auch wenn mich immer wieder ein Schmerzgefühl daran erinnern wollte, dass die göttliche Gegenwart doch noch einen Mitspieler hätte. Also durfte mein Gebet ein wenig vehementer werden und es begleitete mich noch den ganzen Tag. Am nächsten Morgen war mein erster Gedanke, »Na, ist es besser?« Eine Versuchung, ein Test, wie fest ich stand. Ein Satz aus Eddys Werk »Wissenschaft und Gesundheit« kam mir in den Sinn. Schritt für Schritt werden jene, die ihm vertrauen, feststellen, Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten. Das verhieß Fortschritt, nicht Rückschritt. Es hieß, mit Gott zu gehen, sein Leben zu leben. Ich wusste, dass ich furchtlos und heil aufstehen konnte. Und so war es auch. Ich hatte keine Beschwerden mehr und konnte mich wieder ganz dem weiteren schönen Wandern widmen. Mary Baker Eddy beschreibt in Wissenschaft und Gesundheit, dass Felsen und Berge geistig ausgelegt, feste und erhabene Ideen bedeuten. In der Bibel hat dies wohl am meisten Jesus erfahren. So wurde er einmal vom Teufel auf einen hohen Berg geführt, wo dieser ihm alle Reiche versprach, wenn Jesus ihn anbeten würde. Nun, die beste Aussicht war für Jesus, einzig Gott zu dienen und diesem Gesetzgeber gehorsam zu sein. Als er dies dem Teufel erwiderte, war er ihn los. Auch wir mögen manches Mal in Versuchung geführt werden zu glauben, es gebe neben Gott noch etwas Gewaltigeres. Und wie Jesus dürfen wir dann ein klares Nein parat haben, das bekräftigt, allein Gott zu dienen und das uns befreit. Nur ein paar Verse weiter im Matthäusevangelium ging Jesus mit einer Menschenmenge auf einen Berg hinauf und verkündete dort die wunderbare Bergpredigt. Er gab unter anderem den Hinweis, dass wir das Licht der Welt sind und dass eine Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen bleiben kann. Für mich bedeutet das, immer bereit zu sein und durch Gebet das Wort Gottes leuchten zu lassen. Jesus ging nicht nur mit einer Menschenmenge, sondern auch alleine auf einen Berg, um zu beten. Und wieder ein anderes Mal nahm er Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes mit sich. Gemeinsam erlebten sie die wundersame Erscheinung von Mose und Elia, eine Vision, die das Leben der Jünger prägen sollte. In seiner letzten Bergerfahrung bestellte Jesus seine 11 Jünger nach seiner Auferstehung auf einen Berg, um ihnen zu versichern, dass er alle Tage bis an das Ende der Welt bei ihnen sei. Was für eine tröstliche Versicherung! Wir sind alle Jesu Jünger mit dem Auftrag, das Licht leuchten zu lassen, und wir haben die Gewissheit, dies mit der Christusgegenwart tun zu können. Lassen Sie mich kurz zusammenfassen. Warum gehen wir auf den Berg des Herrn? Weil wir dort kein Gepäck, also Probleme, Ängste, Stolz, die Vergangenheit und so weiter mit uns herumtragen und weil uns dort oben die beste Aussicht samt Freude, Klarheit und Dankbarkeit erwartet. Jeder kann hinauf, ganz gleich, ob allein oder gemeinsam. Die dritte Strophe des bereits zitierten Liedes heißt: Der Weg führt aufwärts und das Ziel rückt näher. Gedanken licht und frei erheben sich. Mein Schauen der Unendlichkeit wird klarer. Den Saum der Ewigkeit berühre ich. Wo ist dieser Berg? Ganz gleich, an welchem Ort oder Punkt unseres Lebens wir uns gerade befinden, ist der Berg des Herrn frei zugänglich, um die Unendlichkeit des göttlichen Reiches in unserem Bewusstsein erfassen zu können. Was machen wir auf dem Gipfel? Nun, wir bleiben dort oben, auf dem Berg des Herrn, auf den festen, erhabenen, ewigen, geistigen Ideen des Seins. Wie schön, dass Sie mitgekommen sind, liebe Hörerinnen und Hörer. Im Internet unter www.christian-science-deutschland.de oder unter www.christianscience.com finden Sie Links zu Literatur, Einrichtungen sowie Namen von Praktikern und Lehrern der christlichen Wissenschaft. Sie sind überall herzlich willkommen.